Jean-Claude, ich begrüße dich herzlich zur ersten Kochsendung aus der Firma Bayer. Meine Eltern haben immer gesagt, sie bleiben im Verwaltungsrat, solange sie leben, weil sie eben Angst haben, dass sich die Firma einmal in ein Restaurant wandeln würde. Das ist wirklich ohne Witz, weil ich wollte immer ein Restaurant eröffnen, würde das auch heute noch gerne. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass man im Restaurant nur Geld verliert, so wie auch mit dem Honig produzieren, du wahrscheinlich mit dem Käse. Yeah. Aber man erzeugt einen Goodwill und man zeigt, dass man auch einen Bezug hat zu seiner Vergangenheit und dass wir eben unsere Rassen pflegen, um eben heute auch mit diesen Wurzeln, die wir pflegen, eben in die Zukunft gehen können. Und das ist, glaube ich, ein schöner Opener für dieses Podcast, respektive Video, Meeting, Shooting, und ich freue mich wirklich, dich als meinen ersten Gast hier an der Bahnhofstraße im hinteren Teil des Uhrenmuseums zu einem Fondue zu sehen, und du machst das hervorragend, also du hast es nicht verlernt, auch wenn du jetzt in Schindellegi wohnst und nicht mehr in Tour de Pelz offiziell Wohnsitz hast, das muss ich ja auch wegen den Steuerbehörden wahrscheinlich deutlich sagen.
Nein, die wissen das.
Der Stern.
Die wissen das seit langer Zeit.
Ja, aber bei Philipp Stern war es nicht so klar, der hatte dann doch mal der Gemeinde in Genf doch noch irgendwie 140 Millionen überweisen musste, weil er eben doch offensichtlich nicht ganz so deutlich sagte.
Weißt du, bei mir leben die Kinder auch mit mir.
Ja, ich weiß.
Und wir sind total integriert.
Ja, und Sandra ist natürlich auch sehr froh, weil
sie ist in Nähe von ihren Eltern in Deutschland.
Ja, und sie hat halt deutsche Wurzeln und das hilft schon. Ich dachte einfach nur, in Tour de Pelz wäre dir quasi so richtig Roman, also wirklich zu Hause, weil ihr habt dort nicht nur ein Haus gehabt, ihr habt ein Chateau gehabt.
Ja.
Ich habe jetzt das Haus in Schindellegi noch nicht gesehen, aber ich glaube, Chateaus habe ich dort oben noch
nicht. Nein, da gibt es weniger.
Wenn, dann eher Eigentumschateaus. Aber wie schon gesagt, ich habe ein Bild gesehen, wo man dich vor schönen Blumen, Rhododendros sieht.
Ja, genau.
Und dahinter dann
den ganzen Zürcher See. Zürichsee.
Ja, also Zürichsee. Offensichtlich hast du nicht nur zum Schlechten getauscht, aber es ist jetzt einfach ein bisschen anders. Und ich bin natürlich froh, dass du jetzt auf deine vielleicht betont ruhigeren Tage auch ein bisschen näher von mir wohnst, weil es ist natürlich immer nicht ganz einfach, wenn man durch die ganze Schweiz reist, um eben jemanden zu treffen. Und jetzt können wir sagen, du bist in meiner, nicht ganz nahen, aber doch in meiner näheren Umgebung.
Ja, und jetzt kann man jetzt regelmäßig zusammen Abend
essen. Genau, also werde ich dich dann sowieso nachher noch fragen, ob Sandra für dich schon ein Lieblingslokal hat. Oder
nein,
wo
wir kennen wenige Lokale noch in Zürich.
Dann könnt ihr
kenne Kronenhalle, weil ich da seit langer Zeit gehe.
Da kenne ich
aber ich kenne nicht die geheimen Tipps.
Also Geheimtipps kann ich dir ein paar geben, auch an dem linken Seeufer, weil wir haben auch schönere Seerestaurants im Sommer, weil auf der anderen Seite sind sie leider alle wegen Privatwohnungen oder Häusern aufgelöst worden. Also wir sind da sehr stolz, dass wir am linken Seeufer von Kirchberg bis nach Richterswil hinauf haben wir wirklich eine gute Auswahl. Auch an Restaurants direkt am Wasser sind.
Ah, super. Ja.
Das letzte ist jetzt das von Hotel Wieder, respektive Hotel Alexander, das jetzt Alex heißt. Die haben jetzt auch ein super Boathaus eröffnet.
Ah ja.
Und man ist dort wirklich sehr exotisch, aber wir waren jetzt gerade zum Geburtstag von meiner Mutter, die hatte letzte Woche Geburtstag, und da waren wir sehr glücklich, dass wir das feiern können. Respektive meine Schwester hatte Geburtstag, aber meine Mutter hat das Ganze organisiert.
Jetzt eine Frage, der Camina.
Ja, Caminada.
Caminada, der ist in Graubünden, aber ich habe gehört, der hätte auch ein Restaurant in Zürich. Stimmt
er
das?
Er hat jetzt auch Pop-Up-Restaurants, er will jetzt sich in einem Restaurant auch mehr fix engagieren. Aber du musst wissen, Zürich hat eine so bewegte Restaurantlandschaft, da gehen so viele Restaurants auf. Jetzt zum Beispiel gerade gegenüber uns bei der Bank Loi geht jetzt ein Restaurant für 300 Leute auf pro Abend, wo man 300 Leute setzen kann. Und das ist eines, das nur bis im nächsten Frühjahr wird existieren, weil es gibt so viele junge Unternehmer, die heute eben sagen, lieber habe ich Pop-Up-Restaurants und haben aber sonst noch zwei, drei Restaurants in der Stadt und können durch das eben gute Einkaufsbedingungen und spezielle Bauerngewinne, die nur für sie dann produzieren, ob das jetzt Tiere sind oder eben Gemüse und Früchte. Ja. Also das ist ein Trend in der Stadt Zürich. Unglaublich. Ich habe fast mehr das Gefühl, dass in der Deutschschweiz im Moment Gastronomie ganz im Vordergrund steht, mehr als in der Westschweiz, wo im Moment eigentlich die Restaurants, die bekannt sind, bleiben, aber neue kommen fast keine mehr dazu.
Eben,
und bei uns ist es so, dass fast nur neue kommen und die Alten kämpfen müssen, dass sie noch bleiben können. Ja. Also ich war jetzt gestern, wo das Big Chic war an der Bahnerstraße, ist jetzt auch ein Pop-Up-Restaurant mit ungefähr 3 Restaurants, verschiedenen, die jetzt an der Bahnerstraße vorübergehend eben Fahnen zeigen und hoffen dann, dass sie irgendwo einen Touchdown machen können, weil es ist sehr schwierig, Liegenschaften zu finden, wo man heute eben Gastronomie betreiben darf, wegen den Abzuganlagen und die ganze Infrastruktur kostet viel Geld. Aber weißt du, das ist wirklich schön, ich muss sagen.
Deine Eltern, die immer gefürchtet haben, du machst ein Restaurant auf.
Ja.
Es gibt ein Parallel zwischen Restaurant und deinem Geschäft.
Das ist so.
Erstens mal, Kunden zu bedienen. Zweitens, im Geschäft zu sein.
Das hast du richtig. Und wir haben ja mit Gewürzen angefangen. Also wir haben neben der Uhrmacherei, die ja noch keine, es gab ja noch keine Uhrenmarken wie Hublot oder Brügge, sondern wir waren zu einer Zeit entstanden, als wir nur die Zeit, die die Postkutschen, die Leute, die Kutscher mit in die Weite genommen haben, haben wir dann wieder an den Uhren, sei es Wien, Schaffhausen, Amuno, die Zeiger nachgerichtet. Wir haben die Uhren von den Kunden am Flohmarkt oder am Wochenmarkt in Winterthur oder Zürich entgegengenommen und dann wieder gebracht, wenn sie wieder funktioniert.
Ja.
Weil ein Schaufenster, das gab es noch nicht zu der Zeit. Da war maximal Möglichkeit, die Größe eines Flaschenbodens aus Glas zu machen. Heute kann man fast 7, 8, 10 Meter große Scheiben machen, wenn nicht das Einbruchrisiko so groß wäre. Aber es ist ganz klar, wir haben immer mit Restauration etwas zu tun gehabt. So wie du immer gesagt hast, alle Uhrmacher sind irgendwo auch Bauern gewesen.
Natürlich.
So wie auch die Schwarzwälder
haben die Schwarzwälder immer
die Uhren im Winter gemacht, weil sie im Sommer natürlich ihre Felder bestellen
mussten.
Also ich finde es wunderschön, wenn ich ein Interview mache und andere arbeiten müssen. Nächstes Mal lassen wir ihn auch Zwiebeln schneiden. Er macht das so gut. Also wie wenn er nie irgendwie in der Uhrenindustrie gewesen wäre. Aber vielleicht ist es ja genau das. Olocherie meets Hotellerie, Olocherie meets Haute Gastronomie.
Genau.
Und ich sage immer, wer nicht verschiedenen Lebensgenüssen sich hingeben kann, der erlebt sein Leben eben nicht.
Aber
ich merke, du bist ein Knoblauchliebhaber. Also Knoblauch wird richtig eingerieben in den Käse. Ich tue mir was nur das Gacko einreiben, aber du hörst ja gar nicht mehr auf. Entweder ist das Interview sehr lang oder langweilig.
Nein, die Fondue geht sehr langsam, weißt du. Das muss gehitzt werden und die Hitze ist relativ...
Also ich tue mir leid für alle, die jetzt nur zuhören und nicht zusehen können. Geschmacksfernsehen hoffe ich, dass wir das bis zur nächsten Sendung, bis zur nächsten Live-Übertragung auch noch hinkriegen, weil es schmeckt hier hervorragend. Und ich beneide alle wie mich, die jetzt hier sein dürfen und nicht bei sich zu Hause sind und das in Ruhe anschauen können. Also es ist ein Genuss, dir zuzusehen. Und ich sehe, das wird schön.
Ja, Semmels,
oder wie sagt man dem, wenn es so cremig?
Ja, cremig, cremeux.
Gut. Und Kirsch tust du nie dran? Oder
doch,
tust
aber
du
ganz
erst
am Ende. Schon
erst am Ende, hast recht. Gut, wunderbar. Wir lassen
ganz
eine Reinigungsequipe kommen. Dort, wo man bekanntlich arbeitet, fallen Späne, wie beim Schreiner. Du machst da auch deinem Beruf alle Ehre und ich sage einfach, es sieht sensationell aus. Hast du noch Käse? Sonst kannst du gerne auch noch nachtun, aber für mich ist es wunderschön, dir Fragen zu stellen in dem Zusammenhang.
Ja, genau.
Also, ah, so wird das fingerhutmäßig fast.
Ah,
ich denke immer ein bisschen so, ein bisschen mehr.
Aber lieber, wir sind ja nur zu. Es ist die kleinste Fondue. Ich habe nie eine Fondue für 2 Personen gemacht.
Schau,
und
auch
so
wir
einem
müssen
kleinen Kacklo.
Ja, wir müssen auch Sparmaßnahmen jetzt machen und wenn es nur Corona-bedingt ist, dass wir nicht so große Gaglons nehmen dürfen und ich dachte, wenn wir nicht die Herdplatte haben, reicht das schon, wenn du nur zeigst, dass du es könntest. Aber wir werden dann für das 300-Personen-Restaurant ab nächster Woche dich fest einplanen. Dann kannst du dann zeigen, dass du auch in Riesengaglans deine Fondue so schön maisonmäßig machen kannst. Super.
So, ich will ein
also
bisschen
du
mehr.
Alles, weißt, die Equipe ist hungrig, aber wir wissen noch nicht, ob ihr was bekommt. Aber wir machen da mal einfach weiter, wie wenn uns die Welt alleine gehört. Also wie kennen wir uns eigentlich, Jean-Claude? Ich weiß, dass wir uns unendlich lange kennen.
Unendlich, ja.
Aber schlussendlich hat es dann doch ein spezielles Event gegeben, weil ich immer sagte, schau, super, aber es ist alles wieder nicht. Du hast bei Blancpain gearbeitet.
Ja, dann das war der Anfang.
Das war fast der Anfang, oder? Ja. Hast du noch irgendwo?
Nein, vorher war es bei Audemars Piguet.
Eben, Audemars, das ist nie eine schlechte Referenzangabe. Hast du da schon an die Royal Oak geglaubt? Die gab es ja seinerzeit schon. Der
ja, die gab es. Ich bin bei Audemars Piguet seit im Jahr 75.
Siehst du?
Und die Royal Oak kam im Jahr 71 raus.
Genau.
Und das war eine ganz disruptive Uhr. Es war zum ersten Mal, dass eine Luxusmarke eine Stahluhr machte. Genau. Bis dahin waren alle Luxusuhren in Gold oder in Platin. Und zweitens, es war eine achteckige Uhr. Die meisten Uhren waren rund in dieser Zeit. Und zuletzt hatte sie Schrauben, die man sah mit den Augen. Und das war natürlich eine totale Disruption. Es war die erste Disruption, würde ich sagen, in der Luxusuhr. Design von Gerald Genta. Und als wir sie lancierten, und noch im Jahr 75, hatten wir Probleme mit einigen Ländern, weil sie nicht den heutigen Erfolg hatte.
Ja, ja.
Es gab eine Resistenz. Die Leute haben gesagt, nein, so eine, da, nein. Und dann ist sie genauso teuer wie eine Golduhr. Das geht doch nicht. Das ist ja nur Stahl.
Das stimmt, die war teuer für diese einige Zeit. Und ich weiß, dass der Gerald Genta auch schon für IWC vorher die Yacht Club designt hat. Aber die war noch ohne Schrauben. Dann kam noch eine Uhr, wo man ja sagt, die hat eigentlich dann den Durchbruch bei allen gebracht, nämlich die Nautilus, das war im Jahr 1976.
76,
als,
genau.
Als Patek sie dann rauskam.
Genau.
Und Gerald Genta, leider, obwohl er ein extrem begabter und tüchtiger Mensch war, war ja leider mit seinen Uhren, die er für sich selber produzierte, nie ganz so erfolgreich, wie wenn er es für Dritte gemacht hat.
Und da siehst du, es sind zwei Metier, Uhren zu zeichnen oder Uhren selber zu verkaufen und zu produzieren und zu vermarkten und ein Image aufzubauen. Das ist ein anderer Job.
Also ihr merkt, wie viel Arbeit so ein Fondue gibt, abgesehen ist, wie fast eine Uhr zu produzieren. Ich habe fast schon Mitleid, wie da deine Muskeln hier arbeiten für uns. Aber es sieht wirklich von Minute zu Minute
es sieht mehr immer besser Kunst aus.
Ja, ja, also fast perfekt, werde ich sagen.
Ja, wir sind nicht weit weg von perfekt.
Nee, aber wir arbeiten immer daran, wie wenn es perfekt sein müsste, gell?
Ja.
Also ein weiterer, den man natürlich nicht vergessen darf in dieser Kette, ist natürlich dann der Jean-Claude Biver, der dann am Schluss auch noch dem Gerald Genta mit der Überarbeitung der Big Bang natürlich auch noch in dem Sinne ein Ehrendenkmal gesetzt hat, weil die Uhr Hublot, die der Herr Coco entwickelt hat, war ja in sich schon eigentlich speziell. Aber eigentlich hat man das erst gemerkt, als dann deine Uhr kam, weil er hatte doch schon in den 80er Jahren gemerkt, dass die Leute auch ein Kautschukband schätzen, so wie IWC das auch herausgefunden hat mit ihren
Porsche-Design-Uhren.
Und ich muss ehrlich sagen, er hat einen Trend losgetreten, den ich heute nicht mehr missen möchte. Selbst Luxusmarken haben heute Kautschukbänder, die zum Teil noch im oberen Teil schon Kroko-Einlagen haben. Aber es gehört zum guten Ton, dass man auch von einer Luxusuhrenmarke ein Kautschukband an jede Uhr montieren darf und soll und jetzt auch mittlerweile von jedem hergestellt wird.
Ja, von Brügge über Patek, Audemars Piguet, alle haben heute offerieren teilweise Kautschukbänder.
Ja, sowieso.
Und Kautschuk ist ja ein naturales Produkt, kommt vom Baum.
Richtig.
Auf Deutsch weiß ich nicht, wie das heißt. Das ist ein Baum, der wächst hauptsächlich in Malaysia und Brasilien. Und der Kautschuk gibt eigentlich fast keine Allergien,
ja,
weil es ist ein Naturalprodukt.
Es ist wie der Maple-Sirup, man ritzt die Bäume ein,
genau, genau,
und kann ein Behältnis, ja, aufhängen oder einen Kanal so machen zwischen mehreren Bäumen und dann in einem Sammelbehälter nehmen. Und es ist tatsächlich, wenn es nicht so ist, dass diese Bäume jetzt nur noch für das benutzt würden, auch kein Problem von der Nachhaltigkeit, weil eben Bäume dieser Art gibt es viele, die nicht mal für das benutzt werden. Es ist ein normaler, es ist wie wenn wir Blut spenden. Es geht nicht darum, dass man den Baum schädigt, sondern man nimmt ihm nur etwas weg, was er sowieso, genau, einfach dann umso mehr wieder produziert.
Er produziert es wieder, natürlich. Genau.
Also du, ja, ja. Ich weiß nicht, also ich getraue mich schon fast nicht mehr, dir Fragen zu stellen, ohne eine Gabel zu nehmen mit einem Mocken Brot, weil das sieht sensationell aus.
Ja, ich glaube.
Also. Ja. Aber eben, du machst genau, wie wenn du es für dich machen würdest. Ich sage dir nicht, wie du es würzen sollst, was du dazu tust. Das ist eben das Jean-Claude Biver-Geheimnis und das soll es auch bleiben.
Komm, so, ein bisschen Pfeffer drin.
Ja. Haben wir noch eine Mühle, genau. Schön, gibt ihm noch die Farbe. Ich habe natürlich trotzdem viele Fragen. Wenn man in Anführungszeichen, wie du bist ein typischer 68, also geboren, ja, wurdest du, das dürfen wir, glaube ich, heute sagen,
ja, ja,
noch genau vor 1950,
ja,
also 1949. Und du hast eine wahnsinnige Kindheit erlebt, weil du warst bis 10 Jahre, als sich deine Eltern scheiden ließen, warst du ja in Luxemburg.
In Luxemburg.
Und das Luxemburg, ja, kennen wir auch alle.
Als Luxemburger geboren.
Auch aus Luxemburg.
Ich bin die Schweizer seit 15 Jahren,
ja, ja,
aber am Anfang war ich Luxemburger.
Wir haben ja die Luxemburger, aber die sind ja,
ja
nur...
Ja, ein bisschen weiter.
Die nennen wir so, weil Hoppla, der ist... Opa, huiuiui, ja, da, jetzt hast du dann fast die Neuheit. Das ist schon gut, ein bisschen...
Merde.
Es muss nicht nur ein bisschen stinken, es muss auch ein bisschen Flammen geben.
Wir müssen das tun hier.
Ja. Oder ein Feuerlöscher vielleicht noch zur Not, wenn es dann gar nicht aufhören würde. So. Ja, so,
I am
super.
Sorry, ja.
Ja,
ich
ja,
du.
Hauptsache, wir können es jetzt wieder zurück tun. Oh, oh, Vorsicht. Ja, das oh, 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 oh.
So.
Jetzt ist es fast ein bisschen zu heiß geworden in der Sendung. Jetzt haben wir hier noch den.
Ich glaube, wir essen das.
Ja, ja. Es ist das ganze Equipment hier.
Nein, nichts passiert. Danke, dass Sie es gesehen haben. Ich habe nicht gesehen, dass es hier gebrannt hat.
Das haben wir nicht eingeplant.
Also, nein.
Falls die Regie meint, das sei jetzt so geplant gewesen, das war es nicht. Aber
das war es nicht.
Wir können auch unter erschwerten Bedingungen kochen, merkt ihr? Also, ich sage nochmals, wir haben ja vorher angefangen mit dem, dass du in Luxemburg aufgewachsen bist, dann schon mit 10 Jahren in die Schweiz gekommen bist. Und
ja,
dann hast du ja in Anführungszeichen auch wie ich habe die 84er-Zeiten erlebt, als das AJZ ein Thema war. Du warst noch in der schönen Zeit, wo man wirklich sein, ich sage jetzt direkt, Hippie-Leben, ja, ausleben konnte. Du hattest schon die Möglichkeit, glaube ich, auch in San Francisco an möglichen, mhm, Veranstaltungen zu sein. Also du hast das nicht nur erlebt, du hast es gelebt. Und das ist, glaube ich, das, was dich irgendwie in deinem Leben markiert hast, dass dir auch heute immer noch zeigt, du kannst dich auf verschiedenen Bühnen bewegen. Du kannst im VW-Bus, Hippie-Bus, ja, sein und du kannst aber auch auf jedem Anlass, mhm, sonst sein und eben, du bist immer richtig. Und das ist für mich persönlich sehr schön. Ich bin nämlich eben auch ein bisschen Hybrid.
Ja.
Ich kann ganz einfach und ich kann ganz schön.
Genau.
Und das finde ich eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften, weil diejenigen, die nur das eine oder das andere können, denen geht das Leben irgendwie vorbei.
Genau.
Und ich sage immer, auch ein guter Polizist muss mal auf der anderen Seite des Gesetzes gestanden haben, um heute ein guter Polizist
zu verstehen. Ja, ja, ja.
Also du hast dein Leben nicht irgendwie schlecht gemacht, aber du hast doch vieles nicht unversucht gelassen und hast auch gesagt, das will ich sehen und da stehe ich dafür ein. Ich hörte, es gab sogar einen Streik in Lausanne an der, ja, Universität.
Habe ich organisiert
von dir. Ich hatte auch ordnerweise hat unsere Studentenverbindung in Neuenburg auch bei der Kantonspolizei in Neuenburg gefüllt, weil wir eben immer mit den Mopeds mindestens 3 Personen transportierten und das meistens auch nicht ganz alkoholfrei. Also eben so hast du dann einen Schulstreik organisiert. Wir hatten einmal dem Rektor sein Auto, so ein Döschel, an einem Baum aufgezogen. Das Unangenehme war, dass wir nachher den Baum zahlen mussten, weil der Baum war durch diese Aktion, dass wir nicht etwas unterlegt haben, hat der Astzug sehr gelitten und der Döschel ihn wirklich senkrecht. Aber eben das sind Sachen, ja, die machst du in der Jugend.
Die muss man gemacht haben.
Irgendwo ja, weil ja, man muss auch wissen, wo die Grenzen
natürlich
sind und wo man nicht immer drüber gehen kann. Also ich kann heute
und wenn du das
eine Kochsendung machen, aber nicht mehr das Auto eines
und
Menschen
besser
aufhängen.
Besser das in der Jugend machen,
ja,
als später. Weißt du, das ist wie die Irrtümer im Leben. Die Irrtümer muss man jung machen.
Ja.
Dann hat man nämlich Zeit danach, um sie zu korrigieren. Und man braucht sie nicht mehr zu wiederholen. Deswegen Erfahrungen und der Mist.
Du wirst es nicht glauben, aber das sagte mein Vater genau gleich. Er sagte, wenn ich ins Geschäft will, ich soll besser, nachdem ich im Ausland war, sagte er, ich soll lieber bei Kollegen die Fehler machen, damit ich es dann zu Hause nicht mache.
Genau, wo man brauchst du nicht mehr zu machen.
Ja. Tragen würde. Du, wir haben sogar theoretisch Teller hier, nicht die traditionellen, aber ich gebe es dir einfach nur, weil den Teppich haben wir schon abgefackelt, jetzt können wir noch versuchen,
ich hatte das nicht
die
gesehen.
Flecken zu vermeiden. Aber du bist, wir improvisieren in jeder Beziehung und das bis hin zum Punkt, wo wir die Regie übernehmen vom Ganzen. Aber eben so sind wir beide, wir sind nicht konventionell.
Und
das
genau
tut mich auch mit dir irgendwie im Geiste immer verbinden, weil du bist jemand, der sagt, man muss anständig sein, aber man muss auch eben Grenzen überschreiten, wo andere nicht tun. Also die Big Bang, die war ja am Anfang fast ein bisschen aus Provokation gesehen. Ich meine, die Uhren von Herr Coco, die waren schön, hatten schon die Art einer Big Bang im Ansatz, aber nie ausgeprägt und nicht den Zeitgeist dieser Zeit. Also sie wurde viel größer, die Schrauben wurden kantiger,
genau,
und markanter. Du hast eigentlich das, was Gerald Schinter im Ansatz entwickelt hat, nachher zu dem gebracht, was es ist. Es ist dann wie eine Nautilus, wie eine Royal dem geworden und steht auch heute außer Diskussion als ein Milestone in der Uhrenindustrie.
Ja, das ist... Ja, das ist mein Stolz, dass wir jetzt, ja, ist gut.
Ja. Wenn man Knoblauch gerne hat, sehr gut, man schmeckt sogar den Käse noch. Hier darf ich ja so Sachen
sagen. Du hast den Knoblauch vorbereitet. Ich habe nur die Hälfte genommen von dem, was hier drin war.
Ich habe ihn einfach. Der Arnold schaut immer, dass es nicht so knapp ist, wenn ich etwas mache. Das ist gut. Sie weiß auch, wir übertreiben.
Ich habe 2 gesehen, habe ich mir gesagt.
Einen können wir problemlos nehmen, den zweiten sparen wir für die zweite Hälfte des Interviews auf. Können wir auch roh essen, sonst so noch. Also, ich finde, es ist fantastisch, wenn man jetzt so über dein Lebenswerk, was man ja im Moment ein bisschen aus Retro-Perspektive machen darf. Ich weiß, du sprichst nicht gerne über das, weil du bist jemand, der immer schon die nächste Idee im Kopf hat, aber tatsächlich wirst du auf Ende Jahr, so hast du es mir gesagt, offiziell in deine Pension gehen, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil bei dir soll man nie etwas for granted nehmen, was nicht ist. Und darum bei LVMH, wo du ja Louis Vito Moenzi gearbeitet hast, wo du in sehr Verantwortungsposition die ganze Uhrenabteilung, also mit den Marken wie Hublot, Zenit etc.
Tag Heuer,
ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit. Viele positive Punkte setzt, machst du jetzt ein Ende. Du hast noch den Sohn von Herrn Arno auch ein bisschen an der Hand geführt. Das ist auch sehr wichtig, weil ich denke, auch mein Vater hat da richtig gehandelt und gesagt, geh zu Wempe, geh zu Huber in München, lerne die Fehler, machst du, wenn überhaupt, im Ausland oder nicht zu Hause. Und es ist für mich eine sehr wertvolle Zeit und ich bin dir dankbar, dass der Kreis sich so ein bisschen wieder schließt und du deine DNA, die du ja an sehr viele Leute schon während deiner Aktivzeit, ich denke an alle Führungspersönlichkeiten von den meisten Uhrmarken, mit denen ich heute zusammenarbeite, Das sind früher oder später
Leute, die
Wege
bei mir waren. Ja, ja.
Ja, ja, die haben da eine Schule gemacht.
Das ist mein größter Stolz.
Da kannst
die
du
Anzahl
stolz
Leute,
sein, ja.
die ich gebildet habe, denen ich den Fuß auf die Treppe gebracht habe, das ist der Stolz, der ja. Erfolg meiner Mitarbeiter.
Ja, und selbst wenn sie nicht mehr in der Uhrenbranche sind, so sind sie auch erfolgreich. Ja. Also ich sehe immer wieder, die Leute, die mit dir dein Genie erkannt haben, haben auch für sich selber unglaublich profitiert, haben wahrscheinlich ja. auch ziemlich starke Veränderungen im eigenen Leben stattgefunden
ja, ja.
oder gemerkt, dass sie sich verändern. Aber die, die sich voll an dich geglaubt haben oder eben auch im Team gearbeitet haben, die sind alle unglaublich motiviert.
Ja, ja.
Du bist ein extremer Motivator. Meine, du hast mir auch Geschichten erzählt von Herrn Delamura, als du ja. noch bei Blancpain warst, musst du, glaube ich, am Morgen, ich weiß, um halb fünf oder halb vier.
Um fünf hat er mir einen Termin gegeben.
Aber du stehst ja sowieso früh auf. Also das
nein, in dieser nicht Zeit mehr. Nicht.
Ah, okay. jetzt kommt's.
Aber bevor ich den Herrn Delamura traf um fünf, ging ich nie ins Büro um fünf.
Ah.
Und er sagte mir, wissen Sie, warum Sie hier um 5 Uhr sind? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme hier wegen einer Subvention.
Genau.
Das war um Gottes Willen. Deswegen bräuchten Sie nicht um 5 Uhr zu mir zu kommen.
Noch früher.
Sie sind hier um 5, weil ich Ihnen etwas lehren will. Das heißt, nehmen wir mal eine Rechnung. Nehmen wir an, Sie arbeiten 300 Tage pro Jahr. Ja, verstehe. Und nehmen wir an, Sie arbeiten 2 Stunden mehr als die Konkurrenten. 300 Tage mit 2 Stunden mehr mhm. pro Tag, das sind 600 Stunden.
Mhm.
600 Stunden, wie viele Monate ist das? Wie viele Wochen ist das? Wenn Sie 40 Stunden pro Woche arbeiten, 600 dividiert durch 40, das sind 15 Wochen. Und 15 Wochen, das sind eigentlich 4 Monate, stimmt. wenn Sie einen kurzen Februar haben. Das heißt, wenn Sie nur 2 Stunden pro Tag mehr arbeiten, nehmen Sie 4 Monate Vorsprung auf Ihre Konkurrenten. Also, von heute an will ich Sie jeden Morgen um 5 im Büro sehen. Und die Konkurrenten kommen erst um 7. Also, Sie werden 4 Monate gewinnen. Für die Subvention kann ich nichts tun. Ciao, auf Wiedersehen, Beaver.
Nein.
Doch?
Ich dachte, er hätte doch auch verdient.
Nein, nicht. Nee, null. So,
aber er hat deine Lebensweise,
er hat mehr gemacht.
Eigenen Glückes Schmied.
Natürlich.
Und du hast das umgesetzt.
Er hat mehr gemacht als Subvention. Eine Subvention.
Ja.
Mit einer Subvention hätte ich nichts gelernt.
Er war dann, ein spezieller Bundesrat für die Westschweiz. Und eben, ich mag es, wenn Leute kantig sind. Und du hast mir mal, glaube ich, noch bei ein andermal erzählt, dass viele, die solche Rendezvous jeweils hätten um 5 Uhr wahrnehmen sollen, gar nicht erschienen sind. Also da hat er auch gewusst, ob jemand ernst meint um Subventionen. Weil eben, ob ich jetzt um 5 Uhr aufstehen würde, um dann ein Nein abzuholen, weiß jetzt nicht, würde mir wahrscheinlich nicht in den Tag retten. Aber du hast das Gute aus dem gemacht.
Ja, das war die Lektion eine von den Lektionen meines Lebens. Seitdem habe ich mich entschlossen, jeden Morgen um 5 im Büro zu sein. Und wenn du von 5 bis 7 arbeitest, oder sagen wir mal, heute kommen die Leute erst um 8, wenn du von 5 bis 8, dann bist du erstens mal alleine.
Mhm.
Du kannst wirklich deine Hausarbeiten tun.
Mhm.
Und dann um 8, wenn die Leute kommen, dann bist du frei, dann hast du Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Wenn du aber um 8.30 Uhr ins Büro kommst, dann hast du keine Zeit. Du musst ja zuerst deine eigene Arbeit tun.
Vorbereiten, ja.
Und die Leute können dann nicht mit dir sprechen, sie können kein Rendezvous haben. Also um 5 Uhr morgens ist genial. Das ist der beste.
Also auch keine Verkehrsprobleme zum Arbeitsort zu kommen.
Und du kannst noch nach Tokio telefonieren. Und du kannst noch nach Kalifornien telefonieren. Und du kannst sogar noch eventuell nach New York telefonieren.
Absolut.
Denn in New York um 5 Uhr morgens
ist
es erst um 10 Uhr abends.
Absolut.
Und da sind noch Leute aktiv in New York.
Du weißt, dass du einen Chef hattest seinerzeit. Da war ja noch jemand immer über dir. Der Herr Hayek, der hat mir jeweils auch um die unmöglichsten Zeiten angerufen, bis mir dann jemand sagte, seinen Direktoren geht es noch viel schlimmer.
Ja,
die bekämen die Anrufe auch um 3 Uhr am Morgen.
Also bei mir hat er regelmäßig zwischen 5 und 6 angerufen. Ja. Und vielleicht dreimal in der Woche.
Okay.
Bei und er wusste, dass ich aktiv bin. Ich bin wach, ich bin am Arbeiten.
Er wollte, wenn es du nicht gewesen wärst, mindestens, dass du dann erwachen würdest. Aber bei dir wusste er, was er hatte. Sehr also, zum Wohl.
Zum Wohl, zum Wohl.
Merci, du hast wahrscheinlich das beste Investment gemacht der 80er Jahre, weil du dem Herr Hayek die Marke, glaube ich, für ungefähr etwas unter 20.000 Franken schubladisiert abgekauft hast.
Nein, nicht dem Hayek, er war nicht da.
Er war nicht da.
Das war vor der Hayek-Zeit.
Das stimmt,
das war er es gekauft.
Okay.
Er hätte es vielleicht nicht verkauft, würde ich sagen.
Okay.
Das war vor der Hayek-Zeit. Wir haben die Marke im Jahr 81 gekauft.
Genau, als es mehr oder weniger brach lag. Sie war eigentlich mehr nur noch eine schubladisierte Marke.
Ja, sie war
ganz bescheiden.
Sie war 20 Jahre unaktiv. Alles war zu. Es gab kein Gebäude mehr. Es gab
nicht mal mehr das Gebäude, was du immer nachher verteidigen musstest, dass die
Wir gingen dann nach Saint-Brasu.
Ja, genau. Und vorher war es wo?
In Villeret.
In Villeret. Gut, ist auch schon auf dem Weg.
Ja, ist oben, aber immerhin.
Weniger hoch.
Und gelegen. In Villeret war die Ex-Manufaktur Blanpin, die wurde an Omega verkauft.
Ah, okay.
Und Omega hat die Gebäude, das Bauernhaus übernommen.
Unglaublich.
Und wir konnten das nicht kaufen.
Ach,
wir hatten auch kein Lager, wir hatten keine Verträge, wir hatten keine Kollektion. Die Marke war nackt. Es gab nichts mehr.
Genau, also du hast die mehr oder weniger... Ich sag mal,
nur erfunden.
Weißt du noch, was sie gekostet hat?
Das 18? Doch, 22.000 Schweizer
Franken. Siehst du, dann habe ich es falsch im Kopf.
Nein, hast du 20 gesagt?
Ja, so um 20, aber ich dachte unter. Aber vor allem in China ist, für was sie du dann, ich glaube, 18 Jahre später wieder zurückverkauft hast an Hayek oder an ihn verkauft
hast. An ihn verkauft, nicht zurück, weil
genau,
er war
dort nur... In dem Sinne der Besitzer der Liegenschaft.
Genau. Und wir haben sie dann für 60 Millionen verkauft, die Marke. Und warum 60 Millionen?
Kompliment. Sieht man leider nicht, hört man nicht, aber wir haben sogar eine wunderbare Kruste im Kakao bekommen. Sehr zum Wohl, was sie dir verdient. Sehr gut. Also eben, leider kein Geschmacks-TV, leider auch viel Podcast-Kunden, aber viel Spaß weiterhin bei der Sendung. Also ich denke, das war das erste Mal, wo ich so richtig mit dir in Kontakt kam.
Ja, da kamen wir wirklich in.
Wir haben dann immer wieder mal miteinander telefoniert. Aber
du hast uns unterstützt. Das ist ja das Wichtigste. Du hast mich unterstützt. Viele Leute haben an Hublot nicht geglaubt.
Ja.
Und waren skeptisch.
Gut, du sprichst jetzt schon von Hublot. Ich spreche natürlich auch noch von einer Zeit, zwischen Blanpin und Hublot.
Ja.
Da komme ich dann drauf, das ist dann noch ein weiteres Highlight, aber es gab ja dann die Zeit, wo wir eben viel miteinander schon Kontakt hatten, übereinander redeten, hörten, wie ich auch über Hayek viel hörte, aber eben, dass er mir dann regelmäßig anfing anzurufen, vor allem am Samstag nach 4 Uhr, weil er wollte wissen,
wie
das Samstag in der Schweiz ist wichtiger. Ja. Er hat mir da immer auch einen Rapport vor's Bett verlangt, quasi einfach am Abend.
Ja.
Und es war wirklich sehr bereichernd. Und das vermisse ich heute ein bisschen, dass die Marken so eigentlich zu Bürobetrieb übergehen. Ja. Und auch heute, die Kommunikation findet halt über andere Medien statt als seinerzeit. Man nahm noch das Telefon, man hat gesagt, wie geht's dir, wie geht's den anderen? Und ja, heute ist das halt im E-Mail oder mit WhatsApp nur noch mehr oder weniger eine Befehlsausgabe oder eine Übermittlung von Daten. Und das ist für mich sehr wichtig, dass wir eben auch über die Zeit bei Omega, da habe ich dich auch im Auge gehabt, aber ich habe mir gesagt, leider, Omega wurde uns seinerzeit 1954 weggenommen, weil wir halt eben...
Wann war welches Jahr?
1954 war
54.
Das war eine Zeit, wo die Aswag und SSCH-Gruppe auch so den Eindruck hatte, man könne relativ stark durch seine Marktstärke quasi den Markt führen. Und das ist ja auch der Grund, warum man heute fast keine Geschäfte in der Schweiz kennt, die Rolex und Omega unter einem Dach führen. das kommt eben auf die Zeit zurück, weil
es aber ist das heute noch so? Ich dachte, Bucher hätte Omega genommen.
Also
Bucher in verschiedenen Ländern.
Also es gilt nur für die Schweiz.
Ja, okay.
Und es ist so, Bucher hat Omega, aber nicht unter dem gleichen Dach. Das heißt, die müssen, wenn sie am Schwanenplatz sind, eine Adresse angeben mit einem A oder einem B, aber nicht die gleiche Hausnummer, wie wenn sie an Rolex beliefert werden.
Okay.
Das ist noch immer eine Auflage. Aber im Liechtenstein zum Beispiel, im näheren Ausland, gibt es die Segeln schon wieder nicht mehr. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass jetzt, es ist jetzt am bald über 70 Jahre hier, dass das irgendwann verschwindet. Also man sieht jetzt auch, wie Richemont bei Bucher hineingegangen ist. Und es gibt halt Veränderungen, aber ich glaube nach wie vor eine wichtige Entscheidung ist, und das will ich dir sagen, weil das hast du noch nie von mir gehört. Mein Vater war dort erst sehr jung ins Geschäft gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, und musste 1954, nachdem er 1951 eine AG gründete, weil er während dem Krieg mussten wir auch Schulden machen, haben wir zurückbezahlt. Und er wollte nicht mehr, dass wir die Häuser verkaufen müssen, wenn es uns nicht gut geht. Hat er gesagt, ich mache AGs. Und hat dann aus einer Einzelgesellschaft eine AG gegründet. Und seinerzeit war das Spezielle, dass eben Omega merkte, dass Rolex im Kommen ist.
Ja.
Und dann hat man wie ein Powerplay gemacht und gesagt, entweder ihr verliert alle Marken, wenn ihr nicht aufhört, mit dieser Marke zu
haben.
Und da kam es dazu, dass Rolex eben von vielen Händlern fallen gelassen wurde, die vorher beides hatten.
Ja.
Aber mein Vater hat in seiner Jugend, und da hat er wahrscheinlich recht, und ich denke bis heute auch noch so, wer mich erpresst, der soll gehen, dann werde ich auch nicht ein weinendes Auge
natürlich
haben, wenn er halt den T1 nicht mehr ist. Und auf jeden Fall, mein Vater ist entschieden, ich war noch nicht geboren, also ich konnte auch nicht spüren, wie das war. Aber es ist dann nachher aufgrund der Geschäftsaktivitäten so gewesen, dass Rolex weiterhin aufging. Der Herr Hans Wiesdorf ist gestorben 1960, aber Herr André Heiniger hat das übernommen.
Hat das übernommen, ja.
Aber auch ein paar Machtkämpfe bei Rolex, aber die hatten den Weg nur nach oben, während Omega leider aufgrund einer Politikfehlers, dass sie keinen Nachverservice machen wollte in Amerika, gingen down the way. Und eigentlich war der Aufstieg von Rolex auch irgendwie der Abstieg von Omega.
Ja.
Und die Arroganz hatte sich offensichtlich eben doch nicht bewährt, die an den Tag gelegt wurde. Und so ist diese Situation in der Schweiz entstanden. Aber heute, glaube ich, neu wird nie jemand mit Rolex und Omega anfangen zu arbeiten. Aber ich denke, irgendwann wird die Zeit vorbei sein, wo es wirklich ganz strikt getrennt ist. Und ich habe ja auch heute wieder Swatch Group Uhrenmarken, weil Herr Hayek das gekauft hat. Aber als es Sasso Agassi Aschasch war, habe ich keine Gruppen gehabt aus dem ehemaligen Lager, das heute die Swatch Group ist. Und das muss man vielleicht wissen. Den letzten, den es jetzt erwischt hatte, war der Herr Gübelin mit dem Fall von der SMH, wo fast alle Marken auch weggingen.
Ja.
Und das war eine Demonstration. Und ich finde es nie optimal, wenn man quasi aufgrund, man sollte aus eigener Stärke den Platz gewinnen. Ich mag mich hin. Jetzt komme ich schon zur Übung. Erstens mal, wie kam es dazu? Wir haben uns in Basel getroffen. Wir waren im gleichen Hotel, in der Hotelvorfahrt. Und da sagst du, René, jetzt habe ich gute Neuheiten. Jetzt können wir zusammenarbeiten.
Ja, genau, ich kann mich erinnern.
Du weißt es noch, es war ein wunderschöner Tag. Und ich hatte wirklich, endlich, und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen, weil ich habe es natürlich in den Medien auch gehört, dass du dich jetzt dort einschaltest. Aber wir wussten natürlich noch nicht, was für ein Erfolg es werden würde. Aber auf jeden Fall habe ich da mich riesig gefreut. Und du warst die letzte Uhrenmarke, auch heute, also das ist jetzt bereits 14 Jahre danach, die wir aufgenommen haben.
Ja.
Wir haben andere, die uns verlassen haben oder wir sie verlassen haben, aber neu dazugenommen haben wir keine Marken mehr, weil das auch in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, weil die Gruppen natürlich heute auch schauen, dass man nicht einfach...
Die spielen die Macht.
Die spielen hier die Macht
aus. Und das ist nie gut. Am Schluss kannst du nicht mit der Macht gewinnen.
Du hast so recht. Es ist dann wie wenn man unter Heimatschutz gestellt wird oder eben bewusst gar keine Chance hat, unter Heimatschutz zu kommen. Ich bin da ganz deiner Meinung, aber die Märkte sind halt, wie sie sind. Und so schnell ändert man auch nicht. Wir haben ja für alles kartellisiert, das war alles Union. Und heute hat man gemerkt, dass das nicht gut war. So wie du auch beim Käse sagtest, ich zahle den Bauern mehr Geld, weil ich eben will, dass es denen gut geht und dass sie dafür eine bessere Qualität machen, als was wir führen, wo wir wie beim Wein Menge produzieren und keine Qualität. Ja. Heute ist es zum Glück auch bei Massenprodukten schon klar angekommen, dass ohne eine gewisse Qualität man keinen Erfolg haben kann.
Zumal nicht in der Schweiz.
Hast du so recht.
Wir sind ein Land, wo wir uns spezialisieren müssen. Wir müssen das Hochwertige in der Industrie, in der Pharma. Da erwartet man Schweiz.
Da erwartet man Schweiz. Das ist genau. Wie so ein Produkt, das man hat so einen Skalen gemacht und gesagt, wie beim Champagner, was ist man bereit für das Land zu zahlen, wo ein Produkt herkommt? Und auf dieser Skala ist 100 quasi die Basis. Und für japanische Produkte sagt man 70% sind nämlich auch nicht schlecht im Großen und Ganzen.
Nicht schlecht. Die waren viel schlechter vorher.
Waren sie noch schlechter. Aber heute Grand Seiko und all das ist sehr unterstützt wird.
Ja, ist Grand so hohe Qualität.
Mittlerweile recht für Ruhe gesorgt. Ich denke, und das ist vielleicht auch wichtig, dass Überhaul zu einem Zeitpunkt kam, wo schon länger nichts mehr Gescheites passiert ist. Also der Frank Müller war noch das, was in den 90er Jahren so ein bisschen Hype war. Und es gab noch keine Chamel und andere. Und du bist da gekommen und hast wie fast... Ja, bei den
Timing.
Sammlern und bei den...
Der Timing
es war rein. Nur das Timing, das bei dir immer stimmte. Und eben so richtig dort sah und ich müsste, was immer der anfasst, wird zum Erfolg. Und das glaube ich auch dir heute noch, dass wenn du selbst nachher jetzt, nachdem du offiziell aufhörst, wieder etwas machst, wenn ich dich höre und sehe, spüre ich einfach, du bist wie... Jemand, der in allem schon sieht, was er besser machen könnte. Das gibt wenige Leute, die das haben.
Weißt du, wichtig ist Timing und Momentum. Mhm. Wenn du Timing richtig hast und du hast das richtige Momentum, dann hast du 1+1, Timing plus Momentum. Das macht dann nicht 2, sondern das macht 3.
Genau.
Boom. Gute Aussage. Und dann fängt die Lawine an. Und wenn sie unter dem Stahl ankommt, dann boom.
Jetzt könnt ihr abschalten, jetzt wisst ihr, wie man es macht. 1 und 1 gibt 3. Früher hat man uns ja immer im Jassen versucht zu erklären, dass 1 und 1 nicht automatisch 2 geben muss. Darum, du unterlegst die Theorie, es gibt 3. Und genau. Das finde ich super, weil eben man muss anders denken. Und wenn man nicht den Mut gehabt hätte, eine Uhr so groß zu machen zu dem Zeitpunkt, dann gäbe es heute die Big Bang auch nicht. Und Big Bang, das ist heute etwas, das selbst Firmen wie McDonald's oder so brauchen, um Kraftausdrücke, um Herkules-mäßige Modelle oder Burgers in dem Sinne zu promovieren. Ja. Ich dachte immer, eigentlich könntest du Geld von denen verlangen, weil du hast vielen Firmen erst einmal die Bedeutung von einem Big Bang erklärt, was das dann bedeutet.
Genau, und der Name Big Bang, es gibt drei Namen, die sich nie übersetzen. Golf.
Ja.
Es gibt keine Sprache, wo man nicht Golf sagt.
Man muss Golf sagen oder Golf.
Das zweite ist Tsunami. Tsunami gibt es keinen Namen für Tsunami.
Okay.
Außer Tsunami. Und Big Bang. Es gibt keinen anderen Namen als Big Bang. Und wenn du einen Namen für eine Uhr nimmst, der sich nicht übersetzt, der universal ist, durch die ganze Welt, das ist so ein großer Vorteil. Denn jeder kann sich erinnern. Und Big Bang war natürlich ein starker Name.
Absolut.
Aber das Beste noch kommt. Big Bang erklärt die Botschaft von Hublot. Und was ist die Botschaft von Hublot? Ist die Fusion. Das heißt, die Kontrarien zusammenzubringen. Carbon und Gold.
Boom. Gegensätze, ja, genau.
Gold und Kautschuk. Boom. Und was hat der Big Bang gemacht? Vor dem Big Bang war der Kautschuk und das Gold zusammen. Dann kommt die Explosion und das Kautschuk sagt, okay, bye bye, ich gehe auf den Baum. Und Gold hat gesagt, ich gehe nach Südafrika unter die Erde. Und seitdem war es nie anders. Kautschuk auf dem Baum, Gott unter der Erde. Und wir kommen und sagen, hey Kautschuk, komm mal runter. Gold, komm mal rauf, hier, hier, noch mal ein bisschen, hier. Und wir bringen euch wieder zurück, wie im Big Bang.
Man würde fast an der Entstehung des Universums ins Denken kommen, wenn ich dich so höre, auch mit deiner Passioniertheit, mit deiner eben unwiederbringbaren oder unvorstellbaren Energie. Und ich sage immer, du hast ja auch Momente gehabt, wo du kürzer treten musst. Du hast eine Krankheit, die selten ist, aber die heute doch wahrscheinlich verbreitet ist, als man denkt. Die sogenannte Legionärskrankheit. Du hast mental vor allem sehr viel dran gearbeitet, weil du wusstest ja, dass Fliegen nicht unbedingt etwas ist, das dir unbedingt zukömmlich ist. Du hast dann einen Privatflieger auch gehabt, wenn es für Europa reisen. Ja. Aber schlussendlich, wie hat dich das geprägt? Weil da habe ich dich schon auch hier und da anders wahrgenommen, als du warst. Du bist immer im Beruflichen genauso gewesen, aber du bist dann ein bisschen ruhiger geworden, hast mehr Zeit für dich. Ich glaube, das war dann auch der Moment, wo du dir über das Leben anfingst, Gedanken zu machen, was gibt es noch anderes? Und eben, was denkt meine Frau, wo wir auch anlässlich deines 60. Geburtstags unvergessliche Stunden hatten in Tour de Pelz. Und eben, bei dir ist es ja immer wichtig, dass auch das Menschliche stimmt, wenn es beruflich gut geht. Und du warst immer eigentlich auf einem Rollercoaster ganz oben beruflich, aber die Gesundheit, die hatte auch dazwischen Probleme gemacht. Ich glaube, dein Bruder, der ja auch der Chef war von der Tour de Suisse, hat dir in dem Moment sehr geholfen, weil du dann anfingst, sehr viel Sport zu machen, Radfahren und so. Machst du, glaube ich, heute jeden Tag noch. Eben, erzähl doch ein bisschen unseren Hörern, was du dazu denkst.
Also ich denke immer, dass die Krise muss dein Freund sein und nicht dein Gegner. Mhm. Wenn die Krise der Gegner ist, dann kannst du nicht gewinnen.
Das stimmt.
Du musst also der Krise sagen, okay Krise, komm mal her. Ich kann dich nicht besiegen. Aber was bringst du uns? Dann sagt die Krise, ich bringe euch heute, dank dem Virus, ein Denken an mehr Spiritualität. Ich bringe dir ein neues Bewusstsein über den Tod. Über wie lange dauert es, bis ich sterbe. Ich bringe dir eine neue Idee über die Entwicklung, Growth, über den Wachstum.
Genau.
Ich bringe dir eine Idee auch, du musst überlegen über die Ökologie. Was machst du mit der Erde? Warum nimmst du Ende Oktober 100%ig, was die Erde herstellen kann? In 8 Monaten hast du alles gefressen, was die Erde dir anbieten kann.
Ja.
Das sind alles die Elemente, mein lieber Beaver, die nicht als Krise dir bringen. Und dann sage ich, oh, okay, dann muss ich mich neu einstellen, um diese 5 Elemente zu berücksichtigen. Oh, Krise, danke, dass du mir das alles gesagt hast. Jetzt habe ich ein neues Konzept, ein neues Benehmen. Und dann hat die Krise geholfen. Anstatt zu sagen, nein, das bekämpfen wir, das geht nicht, das müssen wir an. Nein, nimm, lern von der Krise. Das heißt, die Krise muss mir etwas bringen in der Erziehung, in der Klarheit. Ich muss davon lernen. Und wenn ich lerne, dann werde ich erstens mal nicht alt. Jung sein bedeutet, ich lerne. Warum? Weil das Lernen ist das Automatische des Kindes. Die Kinder lernen, ohne dass man ihnen sagt.
Das stimmt,
ein Kind, das 1,5 Jahre ist, alt ist, das lernt alleine. Also Lernen ist Jugend. Ich werde nicht alt, weil ich lerne. Nummer 2. Wenn ich lerne, dann werde ich weiser.
Absolut.
Lernen macht weiß. Wenn man viel weiß, sieht man ein ganz anderes Horizont. Man sieht das Leben nicht so, man sieht das Leben so. Also siehst du, irgendwie bin ich ein Krisenfreund. Ich bedauere die Arbeitslosigkeit. Ich bedauere, wie verrückt alle Leute, die gestorben sind, früher als sie hätten sterben sollen. Aber groß gesehen, weil wir die Krise ja nie vermeiden können, die kommen immer zurück, sage ich, wir müssen unseren Kindern lernen, die Krisen zu überwältigen. Denn die Krise kommt sowieso. Ja. Es gibt kein Leben ohne Krise. Und die nächste Pandemie, die ist schon da.
Absolut.
Wir haben diese noch nicht gepflegt. Dann
schon die nächste ist da.
Und das muss man jetzt lernen, okay. Endlich. Und wenn ich den wenn ich den Bill Gates höre oder lese, also ich habe da im Fernsehen etwas über ihn gesagt, dann sage ich mir, wow, kein Wunder, dass er so viel Erfolg hatte, denn der Mensch hat wirklich eine Einstellung, mentalisch, ethisch, moralisch, die ist absolut respektvoll. Mhm. Und ich bewundere jetzt diesen Mann. Und wenn man mich fragen würde, mit wem, wenn du einen Mann, eine Frau nehmen könntest, als für eine Mal, eine Stunde mit ihm zu sagen, mit wem würdest du diese Stunde haben, dann würde ich sagen, mit Bill Gates.
Super.
Also ich habe jetzt, das habe ich alles während dieser Krise über ihn gelesen und gelernt. Also siehst du, ich bin ein positiver Mensch. Wenn man so denkt, das ist eben positiv. Ich habe einen Charakter, wo ich mich ausdrücke ohne Angst. Ich habe keine Angst von mir.
Stimmt. Du könntest ich habe manchmal Angst von den anderen. Ja. Respekt, Respekt.
Deswegen bin ich lieber am Steuer als die anderen.
Absolut. Das ist deine Eigenschaft.
Aber mein größter Avantage, mein größtes Vorteil ist, dass ich positiv denke. Und dieses positive Denken müssen wir den Kindern bringen. Und wie bringt man positives Denken? Ja, durch Liebe. Die Liebe gibt Stärke. Mit der Liebe kann man alle Berge
versetzen.
Und ich habe Liebe, weil ich eine Leidenschaft besitze. Und die Leidenschaft ist einen Ausdruck der Liebe. Liebe ist viel. Liebe ist, ich bin ehrlich, ich respektiere, das ist ein Liebesakt. Ich teile, das ist ein Liebesakt. Ich verzeihe, das ist ein Liebesakt.
Richtig, ja.
Und die Leidenschaft ist Liebe nicht für einen Mensch, sondern für ein Produkt, eine Kunst. Und wenn man Leidenschaft besitzt, dann hat man auch dieses Gleichgewicht und diese Stärke. Leider sehe ich oft viele junge Menschen, ich gebe ja 30 Lektionen an verschiedenen Universitäten, die keine Leidenschaft haben.
Das ist doch.
Und wenn du keine Leidenschaft hast, dann weißt du ja gar nicht, warum du hier bist.
Das ist das Schlimme heute.
Das ist das Schlimme.
Aber das habe ich auch mit Mitarbeitern, dass sie halt in dem Sinne arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen.
Und die nur deswegen.
Geld verdienen müssen. Die haben eigentlich ein trauriges Schicksal, weil man sollte im Leben höhere Ziele haben, als nur sich über Wasser halten zu können. Das heißt eben auch, auf einen Berg zu steigen. Und wie du sagst, man muss das Positive, ich sage immer, das Glas ist halb voll, auch wenn es schon nicht mehr ganz voll ist, aber das ist besser. Und mit dieser Eigenschaft, wie du auch vorher sagtest, wir wachsen vor allem in den Krisen. Wenn es allen gut geht, dann geht es uns auch okay.
Natürlich.
Aber wir wachsen nicht so stark, wie wenn es eben darauf ankommt, was der Chef in dem Unternehmen dann bringt. Und da haben wir wahrscheinlich auch gesagt, wir wollen nie größer sein, als wir sind. Wir wollen auch nicht kleiner sein. Wir wollen diese Größe haben, wo wir in dem Sinne vielleicht so unattraktiv sind für ganz Große, aber auch nicht in dem Sinne von Kleinen gefressen werden. Und ich möchte gerne mal das Glas noch mit dir erheben. Du bist ja seit vielen Jahren jetzt auch Schweizer, das müssen wir auch noch sagen. Ich habe am Anfang gedacht, ob ich ein Kackler mit Schweizer
und ich kann Foto machen.
Du hast das erfüllt, was man heute erfüllen muss, weil die Bundesräte kann ich auch nicht immer mit ihren Departementen aufzählen. Und eben für mich ist es wichtig, dass du auch diese Philosophie, wie wir Schweizer, wir haben ja gerne diesen Film von Rolf Lissi mit den Schweizer machen, ja, der uns eigentlich auch aufzeigt, dass wir in den Großlinien schon vielleicht gut denken, aber im Kleinen sind wir dann sehr auf uns selber wieder, ja, gerichtet. Und ich glaube, das ist das, was die Schweiz einerseits so wunderbar macht, aber sie auch immer irgendwie wieder nicht ganz groß ist. Wie im Fußball, wir werden immer gut sein, aber nie ganz, ganz gut sein. Das gibt man sich dann zufrieden.
Das ist schlimm.
Ich weiß, und jetzt gerade noch gestern,
wenn wir mal
den Deutschen hätten zeigen können.
Du bist verrückt.
Aber es ist wieder nicht so.
Ich habe geschrien. Ja. Nein, das ist doch nicht möglich. Mehr
3-2 in Führung zu sein und doch am Schluss nur ein Remis, ja, zu machen. Aber eben, die Fußball ist auch die wichtigste Nebensache im Leben und für viele Leute ist es wichtig. Ich sehe es auch jetzt während Corona, die Leute vermissen solche Sachen, ja, und wir müssen auch den Leuten, die eben nicht nur wie wir Firmen lenken und Verantwortung nehmen, müssen wir auch ihre Hobbys akzeptieren und gut finden, und ich hoffe wirklich, dass wir bald wieder wenigstens, wie immer auch die Bedingungen sein will, wieder Anlässe machen können, wo die Leute eben auch Herzensfreude haben, die nicht unbedingt wie wir die Welt immer verändern wollen, aber die eben in Anführungszeichen doch wichtig sind, die Mittelschicht und die Leute, die eigentlich unser täglich Brot machen, indem sie in unseren Häusern arbeiten, ohne dass sie selber ganz, ja, zu der Grand Elite gehören. Und für mich ist es schön, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit dir bin, ob man ein Glas Wein trinkt, ob man über Business spricht, du bist immer Mensch und der Mensch kommt bei dir immer hervor. Und die Emotionen, weil der Schweizer, der hat sofort Mühe, wenn er irgendwie aus sich kommt. Eben, du kannst laut artikulieren, du kannst zeigen, was dir gefällt, was nicht. Und das ist eben auch eine Lebensqualität. Wir Schweizer versuchen immer zu sagen, ja, wir sind nicht zu laut, weil wir dann dafür die anderen Seiten, die vielleicht nicht so gut an uns sind, dann auch nicht zeigen wollen. Und das ist ja immer diese schizophrene Beziehung, die wir haben. Und ich sage auch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich so ungeniert, ohne dass du deinen Ruf ruiniert hast. Aber ja, du setzt ihn täglich irgendwie ganz natürlich wieder aufs Spiel. Aber bei dir nimmt man eben die Authentizität wahr von dem, was du sagst. Ich habe dich an dem Treffen, als wir in Tour de Pelzon, habe ich wirklich gemerkt, wie viel Tiefgang du hast, wie viel du auch Zeit brauchst. Ich habe auch Kunden, die so sind, die brauchen relativ viel Zeit, um über den Sinn ihres eigenen Daseins Gedanken zu machen, weil sie gegen außen wieder die Welt verändern. Und das ist das, was ich jetzt bei Coronavirus deutlich spüre. Die Leute, die uns eigentlich führen sollten, werden jetzt geführt von den Leuten, statt dass es umgekehrt wäre. Und das gibt mir auch ein Problem, weil ich bin auch angewiesen als Leader, dass ich eigentlich eben nicht einfach manage, sondern ich muss den Leuten wieder sagen, das wird sein und jenes. Und wenn ich zu optimistisch bin, dann denken die Leute gar nicht, dass man irgendwo etwas sparen könnte, auch bei uns. Und ich muss immer quasi mich selber sein, aber doch irgendwo die Contenance und die Balance halten, dass auch die anderen noch verstehen, was ich sagen will. Und dann, ich werde vielleicht immer ein bisschen nicht so wie du, der dich eben sehr gut artikulieren kannst, missverstanden sehen, aber das ist halt irgendwo auch das Drama von Leuten, die vorausdenken, dass wir in der Zeit vielleicht hier und da ein bisschen zu vorne sind. Mhm. Und eben für uns ist die Krise eigentlich schon fast wie vorbei, weil wir wissen, dass die nächste schon kommt. Und eben, ich habe in einem Interview auch gesagt, ja, früher hatten Generationen Weltkriege, sie hatten Wirtschaftskrisen und eine Pandemie. Und ich wäre fast durch mein ganzes Leben gekommen,
ich
nur mit dieser Pandemie.
Und
irgendwo hat es jetzt das Schicksal gewollt. Ja. Aber eben, meine Vorfahren waren noch viel mehr gebeutelt, mussten zum Teil immer wieder ihre Häuser verkaufen. Und es waren immer die Frauen, die eigentlich immer sagten, nee, mach das weiter. Vielleicht waren sie froh, wenn der Mann nicht immer zu Hause war. Aber es war immer so, man war bereit, auch wieder Errungenschaften aufzugeben, ob es Autos war, ob es Immobilien war, um eben die die Kuh, die das, die Milch gibt, am Leben zu halten, die auch ein Fleisch gäbe. Aber man hat immer überlegt, ja, wenn ich die Kuh schlachte, dann habe ich keine Milch mehr. Ja. Und darum, wir sind wieder am alten Punkt oder am klassischen Ding. Wieso machst du Käse? Weil du eben die Kühe pflegst und hegst und dann das Produkt, das Beiprodukt, nämlich die Milch, auch noch genießen kannst. Und wenn es halt dann so ist, dass die Kuh einmal nicht mehr funktioniert, da muss man halt vielleicht doch das Fleisch nehmen. Aber für uns ist es wichtiger, dass wir im Täglichen nicht gierig werden. Und das ist auch vielleicht unsere Chance. Du zeigst mir im Moment ganz deutlich, durch das, dass du auch Sammlungen, sei es eine Weinsammlung, eine ganz berühmte Sammlung, auch deine Uhrensammlung, man hat jetzt mindestens 3-4 Auktionen, ganz wunderbare Uhren, auch zum Teil von unserer Firma, sogar mit Namen drauf.
Ja, ich habe eine Rolex GMT.
Gut, das
mit
ist
Bayer, und der Bayer ist auf der La Corne am Anstoß.
Ja, natürlich hat ja die Uhren immer
gekennzeichnet.
Das war wegen der Polizei, weil sie sagten, wir können die Uhren ja nicht öffnen und wir wollen den Versicherungen möglichst schnell melden, von wem deine Uhr gestohlen ist.
Ja.
Und dann musste jedes Zürcher Handelsunternehmen.
Und am Anstoß ist das Symbol.
Aber du weißt, leider mit den Chinesen und Japanern kam immer mehr auf, meine Uhr ist verkratzt an der. Also, wo ist sie verkratzt? Ja, unter dem Korn, also unter der, wo das Lederband befestigt ist. Und wir machen heute keine dieser Gravuren mehr. Auch die Reparaturnummern sind wir sehr zurückhaltend, was wir in den Gebäudeboden heute eingravieren. Früher konnte ich die ganze Lebenslauf einer Uhr sehen,
natürlich,
weil die Uhrmacher haben Laviernotizbuch. Ja, ja, ja. Und heute ist das bei den Kunden verpönt und sie denken, ja, die haben ja einen Computer. Ich habe jetzt wieder eine Uhr angekauft, die war nur vor 25 Jahren verkauft. Die Firma hat die Geschäftsbücher nicht mehr, EDV wurde es nicht übernommen. Heute ist das Drama, dass die Verantwortung für die Nachwelt sehr klein ist. Also heute arbeiten auch viele Leute nur noch für ihre Generation und nicht für die Zukunft. Das weißt du bei Banken.
Klar, klar.
Es sind alles Manager und keine.
Das siehst du sogar in der Politik im Ausland. Ja. Das sind professionelle Politiker, die denken mehr an die Karriere als an das Land.
Doch, sowieso. Also ich denke auch an sich selbst, bevor sie ans Land denken. Ich weiß schon, welches Land du meinst, westlich von uns. Ich bleibe jetzt unpolitisch, weil ich weiß, dass ich gerne auch wieder mal dort fürs Land einreisen möchte. Aber es wird spannend werden, spätestens am 4. November, wenn wir dann auch wahrscheinlich noch bis im Ende Januar nicht wissen, was passiert. Was jetzt natürlich doppelt schlecht ist, wenn auch noch Coronavirus weitergeht. Ja. Also was willst du uns vielleicht noch, irgendwann muss ich ja wahrscheinlich diesen Tag dann doch auch heute noch beenden. Was ist deine Vision? Was denkst du? Ich habe irgendwo gelesen, dass du sagst, die Großen werden noch größer, die Kleinen werden,
weißt du, die
Zulieferfrauen.
Ja, also die Pandemie, die Krise, die bringt uns zum ersten Mal in unserer Industrie, ich spreche jetzt ganz nur von uns, in unserer Industrie werden wir 4 Konzentrationen erleben. Konzentration. Die Konzentration der Zulieferanten. Einige Zulieferanten werden gekauft.
Wie immer.
Von Marken, Uhrenmarken oder von anderen Lieferanten. Und einige werden zumachen. Das heißt, es wird weniger Zulieferanten geben. Zweite Stufe der Konzentration. Einige Marken, Uhrenmarken, werden verkauft oder müssen schließen. Es wird weniger Uhrenmarken geben. Distribution. In der Distribution gibt es Geschäfte, die nicht mehr leben können.
Absolut.
Wegen den Renten, wegen dem Umsatz, wegen der Krise, werden entweder schließen oder werden gekauft von großen Gruppen wie Bucher, Wempe etc. Also Konzentration der Distribution, es gibt weniger Geschäfte. Und schlussendlich, der Endkunde in einer Krise geht für Sicherheit.
Ja.
Er geht für Tradition, er geht für etwas, an das er glaubt. Die Exoten oder die Marken, die er nicht so kennt, die verlässt er momentan. Er kommt vielleicht zurück. Aber im Moment Konzentration des Endkunde auf weniger Marken. Das heißt, du hast viermal eine Konzentration. Das hatten wir nie. Gleichzeitig auf vier Ebenen, auf vier Stufen, vier Konzentrationen. Das heißt, viermal weniger, 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 weniger. Das macht den Weg viel schwieriger für Newcomers, viel schwieriger für schwächere Marken oder schwächeres Management. Am Schluss möchte ich eher sagen, schwache Manager, denn eine Marke ist nur so stark und schwach wie sein Management.
Absolut.
Also man kann nicht sagen, das ist eine schlechte Marke. Man kann sagen, das ist Marke, die von einem schlechten Management geführt wird. Und diese schwachen Marken, die werden entweder gekauft von Gruppen oder sie werden entweder schließen müssen. Und das ist nur die Konsequenz. Es ist nicht, dass ich das will oder dass ich das schlecht sehe. Nein, das ist die Realität. So wird der Markt sich bewegen. Und das muss man wissen. Und wenn man das weiß, dann hat man schon die Hälfte gewonnen. Wenn ich weiß, woher kommt die Gefahr? Kommt sie von hier oder da? Wenn ich weiß, dass sie von da kommt, dann habe ich ja schon einen Vorteil. Ich weiß, wo die Gefahr sich versteckt. Das größte Problem ist, wenn ich nicht weiß, wo liegt die Gefahr. Und wenn ich nicht weiß, wie agiert die Gefahr. Also ich sehe für uns, für unsere Industrie, eine Periode, wo alles sich wieder konzentriert. Wo wir weniger Marken haben werden, weniger Geschäfte, die verkaufen, weniger Zulieferanten. Und Kunden werden immer weniger verschiedene Marken kaufen. Sie werden sich konzentrieren mehr auf diese Marke und diese und diese. Und am Schlussende werden vielleicht 15 Marken 80% des Schweizer Umsatzes machen. Das ist wieder eine Konzentration. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, gab es Geschäfte, die hatten 40 Marken. Ja. 60 Uhrenmarken. Ja. Das ist heute unmöglich. Heute kannst du 10, 12, maximum 15 haben. Sonst kannst du ja nicht überleben. Das sind Konsequenzen der Konzentration.
Zum Teil müssen sogar Geschäfte dankbar sein, wenn für sie entschieden wird, dass sie eben zu viele Marken haben, weil ich sage auch, reduce to the max.
Ja.
Wenn man heute sieht, dass die meisten Firmen in unserer Branche zwischen 70% und 80%, wenn nicht mal einem Drittel ihrer Marken, die sie haben, bestreiten, dann ist das ein ganz klares Zeichen von Heimatschutz, von Missmanagement, alles, was du eigentlich sagst. Es ist aber nicht ganz so neu für mich, weil in der Schweiz sind wir immer sehr darauf bedacht, einen Ausgleich zu haben. Natürlich, wenn du heute fragst, ja, wie viele Monobrands du gibt's heute an der Bahnstraße, sind, glaube ich, gegen 30. Und klassische Multibrand-Stores gibt's noch 4. Und davon nur noch 2, die wirklich in Zürich ansässig sind, von immer her gewesen. Und ich denke aber, auch da die Chance besteht, dass man eben auch als Exot oder als eben eigentlich Unikum bestehen kann. Ich denke, es gibt Firmen, die sind einfach dazu gemacht, weil sie den Puls der Zeit angeben. Und so wie du immer wieder neue Sachen machst, so erfinden wir uns auch. Wir haben jetzt wieder, also das sage ich jetzt nicht, um uns noch irgendein glorreiches Licht zu stehen, aber ich habe jetzt doch auch Investitionen gemacht, die in die nächste Generation gehen. Und wie du es vorher gesagt hast, die Kinder, die Liebe, das ist wichtig. Und ich bin überzeugt, deine Kinder werden auf ihre Art und Weise in allem, was sie machen, deine ADN auch verwenden und eben auch erfolgreich sein. So wie bei Blochers, alle Kinder auch erfolgreich sind, was immer sie anfassen, es wird zu einem Erfolg. Und dieses Genius und diese Bereitschaft in dem Sinne, dass du auch öffentlich darüber sprichst, weil viele Schweizer sagen, oh, ich werde das da meinem Sohn oder meiner Tochter sagen, aber nicht der Allgemeine. Das sollte man wirklich lernen von dir, dass man nicht in dem Sinne etwas verliert, wenn man etwas offen teilt mit den Menschen, sondern man gewinnt etwas. Weil wenn man zuhört, erfährt man auch wieder, dass man selber noch nicht, man ist vielleicht fast perfekt, aber noch nicht ganz. Dein Fond du Var wirklich perfekt.
Danke.
Ein bisschen viel Knoblauch, aber das liegt an mir, der es vielleicht nicht so viel braucht. Ich würde sagen, Jean-Claude, wenn du mir versprichst, dass du mir nicht den Laden abbrennst nächstes Mal zum Kochen, wir würden dich gerne auch wieder in einem Jahr sehen, weil du hast mir gesagt im Vorgespräch, du hättest noch keine Vision, was du jetzt nächstes Jahr machen willst. Ich hätte auch keine, weil ich hätte schon Mühe, eine zu haben, wenn nicht mal dieses Covid wäre. Aber im Moment, im Detailhandel, sind wir das letzte Glied in einer Kette von der Produktion über die Distribution zum Endkunden. Ja. Und das ist wirklich schwierig. Und ich denke, jetzt trennt sich der Spreu vom Weizen.
Ja.
Die rechtzeitig Futter, Nahrungslager gemacht haben, werden auch in Zukunft gut leben. Aber es ist auch die Chance wieder für dich, etwas zu machen, weil keiner wird jetzt mit Groundbreak-Things kommen, wo man sagt, das wird jetzt wieder der Standard sein des nächsten Jahrzehnts. Und du weißt, wir beide wissen, im 21. Jahrhundert haben wir noch nichts für die Nachwelt gemacht. Wir warten immer noch auf die Millennium-Generation, die hoffentlich dann mal jetzt ein Stiefel bringt, wie Art Deco oder Art Nouveau, weil ich sehe das auch im Museum. Wir wiederholen im Moment vieles aus den 70ern, aber das ist auch, weil wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ja. Und wir brauchen Leute wie dich als Visionär, die sagen, ich habe schon wieder eine Idee. Und in dem Sinne, ohne dass ich weiß, was du machst, ich würde mich unendlich freuen. Du bist jetzt der Erste in dieser Staffel, die wir machen. Ich spüre auch, wie mit dir es angenehm und einfach ist, ein Interview zu führen. Ich möchte gerne dich, wenn es geht, und uns beide, Gott uns beide verschont, im nächsten Jahr wieder hier sehen. Und dann hören wir gerne wieder zu, was du bis dann weißt. In dem Sinne, bleib gesund, bleib mein Freund und bleib, was du bist, nämlich ein Licht für unsere Branche, dem man intelligenterweise einfach nachfolgt. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Herzlichen Dank auch der ganzen Produktionsequipe.
Und danke für dein Interview. Weißt du, ich sage immer, um ein Interview erfolgreich zu machen, muss man zwei Leute haben. Derjenige, der die Fragen stellt und derjenige, der antwortet. Ich denke, wir beide waren nicht schlecht. Bravo.
Wir sind immer gut als Team. Das ist die Sache. Ich mich immer freue, mit dir etwas zu machen. Und
ich habe etwas vergessen, vielleicht zu sagen.
Ja. Wir können weitermachen, stundenlang.
In dieser Konzentration darf man eins nicht vergessen. Jede Konzentration und je größer die Konzentration wird, je mehr entstehen Nischen.
Ja, unbedingt.
Und für alle kleinen Meister, die Uhrenmacher-Meister, die kleinen Firmen, die haben heute die größte Chance ihres Lebens.
Stimmt.
Denn die Nischen werden immer mehr und die Nischen werden immer größer.
Absolut.
Und das ist eine unglaubliche Opportunität für die kleinen Marken. Und denen sage ich, hey, keine Angst, ihre Zeit ist jetzt da. Aber du musst die Nische entdecken und dann musst du die Nische füttern. Und das ist dein Job. Aber die Nische existiert. Du musst nur dahin.
Wie schon gesagt, ich weiß, ich tue ja auch wie du Imkern oder respektive lasse Imkern. Und da ist es auch so, bei Bienen können wir noch unendlich viel lernen. Und wenn wir genügend intelligent sind, die Bienen wie auch der Rest der Natur nicht ausrotten, können wir noch viel von ihnen lernen. Und das wäre intelligenter, wenn wir von ihnen lernen, als wenn wir sie ausrotten und auch da wieder meinen, wir hätten alles gewusst. In dem Sinne wirklich ist es mit dir so aphrodisierend, über alles zu reden, Gott und die Welt. Und ich danke dir herzlich für deine Bereitschaft. Und ich habe in deinem letzten Kommentar jetzt noch gespürt, was du schon wieder Energie und Willen hast, in diese Nischen vielleicht ab 1. Januar 2021 zu treten. Also mir wird nicht langweilig, dich in einem Jahr hoffentlich wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du so spontan und so bist, wie du einfach bist, und bleib so. Und liebe Grüße auch an Sandra und alle.
Danke, merci.
Danke,
merci. Tschüss. Merci, ciao.